bisschen wechselhaft. Der Vormittag am Freitagmorgen eher nass, über Mittag wird es dann eine Weile sonnig und am Abend kommen die Regenschauer wieder zurück. Übermorgen am Samstag zeigen sich einige dicke Wolken am Himmel, Sonnenfenster bleiben da wirklich nur noch die Ausnahme.
Gute Fahrt wünschen wir gleich 4:08.
Auf der A14 Richtung Innsbruck wird heute Nacht gearbeitet, und zwar bei Feldkirch. Da ist der Amberg-Tunnel wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Sie werden durch Feldkirch umgeleitet. Ansonsten alles gut. Wenn Sie noch Meldungen haben, gerne. Unsere Nummer ist die 0800 20 4000.
Radio Vorarlberg Nachrichten. Die Tageszusammenfassung in einfacher Sprache.
FPÖ-Chef Herbert Kickl hat ein für heute geplantes Gespräch mit SPÖ-Chef Andreas Babler verschoben. Das Treffen soll jetzt morgen stattfinden. Die SPÖ hat aber schon vor der Wahl eine Zusammenarbeit mit der FPÖ ausgeschlossen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte nach der Nationalratswahl den Parteien FPÖ, ÖVP und SPÖ den Auftrag erteilt, miteinander zu sprechen. Laut einem Bericht der UNO leben weltweit 1,1 Milliarden Menschen in extremer Armut. Über die Hälfte davon sind Kinder. 40% dieser Menschen leben in Regionen mit Konflikten. Das sind 455 Millionen Menschen. Die meisten von Armut betroffenen Menschen leben mit über 83% in afrikanischen Ländern und in Südasien. In Kriegsgebieten ist die Armut auch dreimal so hoch wie in Regionen ohne Konflikten. Das nationale Impfgremium empfiehlt die Auffrischungsimpfung für Keuchhusten nun früher und öfter. Grund dafür ist, dass die Zahl der Keuchhustenfälle stark gestiegen ist. Heuer gab es in Österreich schon mehr als 12.000 Fälle von Keuchhusten. Die erste Keuchhustenauffrischung soll es nun schon im Alter von 5 Jahren geben. Alle weiteren Auffrischungsimpfungen sollte man alle 5 Jahre bekommen und nicht mehr alle 10 Jahre wie bisher. Der bekannte britische Sänger Liam Payne ist mit 31 Jahren gestorben. Er war Mitglied der früheren britischen Musikgruppe One Direction. Payne stürzte in einem Hotel in Argentinien aus dem 3. Stock. Durch den Sturz erlitt er schwere Kopfverletzungen. Die Rettung konnte den Sänger nicht wiederbeleben. Payne hatte immer wieder über seine Sucht mit Alkohol und Drogen gesprochen. Außerdem soll er psychische Probleme gehabt haben. Das waren die Nachrichten in einfacher Sprache, gelesen von Martin Balder.
Radio Vorarlberg, Kultur. Mit Jasmin Oelz.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Kulturmagazin mit folgenden Themen. Konzertsaal im Tenn. Die alte Hofanlage Hagenhaus in Nendeln in Liechtenstein stand jahrzehntelang leer. Nach der Sanierung wurde ein Schmuckstück daraus. The Apprentice, der Lehrling, so hieß eine amerikanische Reality-Show mit Donald Trump. So heißt jetzt auch ein Film, in dem Trump als Immobilienunternehmer porträtiert wird und der ab jetzt in unseren Kinos läuft. Starke Kinder, was muss man ihnen mitgeben, damit sie tatsächlich solche Persönlichkeiten werden? Darüber spricht im Fokus der Erziehungswissenschaftler Christoph Kolbe aus Hannover. Aber wir starten wie immer musikalisch.
My will is strong. I will always carry on. In my deepest hour, I see the light. I'm not afraid, of course. In a dream, I saw you, oh, wise man. Telling me the truth without saying a word. I could read it in your mind. You will find freedom within. With a kind look, you open the door to my world.
Es war ein geschichtsträchtiges Doppelwohnhaus, lange Zeit die Poststelle für das gesamte Liechtensteiner Unterland und landwirtschaftliche Hofstätte, das Hagenhaus in Nendeln. Das denkmalgeschützte, lange Zeit leerstehende Gebäudeensemble aus dem frühen 19. Jahrhundert wurde in den vergangenen 2 Jahren aufwendig saniert. Jetzt sind die ersten Studierenden der Musikakademie Liechtenstein eingezogen. Carina Jilk mit einem Beitrag. Die Hofstätte Hagenhaus liegt mit Stall und Wohnhaus direkt an der Feldkircher Straße in Nendeln. Es herrscht dichter Verkehr auf dieser Straße, zahlreiche Autos fahren vorbei. Dass sich im Inneren des Stalls hinter hellen Holzlamellen heute einer der modernsten Konzertsäle befindet, kann man sich schwer vorstellen. Doch der Reihe nach. Erstmal stand die Hofanlage Hagenhaus mehrere Jahrzehnte leer. Auf alten Fotos zeigt sich das einst wohl prächtige Gebäude in einem eher erbärmlichen Zustand, der jedem und jeder Liechtensteinerin bekannt gewesen sein dürfte. Liegt es doch an einem sehr prominenten Ort. Auch wurde es bereits 1988 unter Denkmalschutz gestellt. Doch niemand, weder die Eigentümer noch die öffentliche Hand, sahen sich der Mammutaufgabe Sanierung gewachsen. Erst das Erscheinen eines Artikels in einer Liechtensteiner Seniorenzeitung im Jahr 2013 brachte wesentliche Steine ins Rollen. Verfasst hatte den Artikel Markus Büchel.
Ja, überhaupt über historische Bauten publiziert im Land, im Liechtenstein. Und das ist dann halt aus von den Objekten, wo ich mich befasst hat damit. Naheliegend erstens ist das ein sehr prominentes Gebäude da an der Feldkirchstraße gelegen. Und man sieht ja, dass es ein Ensemble ist. Es gibt nicht viele Ensemble bei uns im Land. Und das ist ja von außen her, hat das natürlich jedermann eigentlich beeindruckt, wenn man sich nicht hat irritieren lassen durch den Zustand, man kann nicht sagen Verfall, es ist ja nicht Verfall, sondern durch diesen desolaten Zustand, oder bröckelnder Putz und so weiter. Und das hat ja viele dann wahnsinnig beeindruckt, das beeindruckt mich überhaupt nicht. Und dann hat man ja gleich verstanden, dass das ein bedeutender Gebäudekomplex ist. Dann habe ich mich damit befasst. Das hat sich dann bestätigt durch das Gutachten, wo ich dann vor allem studiert habe. Ja, und dann habe ich den Artikel geschrieben im Rahmen dieser Serie halt. So ist der Beginn gewesen. Und es gibt noch einen Zusammenhang, aber der ist jetzt zweitrangig. Wir wohnen gerade da in der Nähe und dann ist es natürlich nahegelegen, sich mit diesem geheimnisvollen, das muss ich wirklich sagen, Gebäude zu befassen, weil das ist das von der geheimnisvollsten Gebäude, weil es psychologisch gesprochen in einem Widerspruch steht. Einerseits der Zustand von dem Gebäude, eben dieser desolate Zustand, und zweitens die Bedeutung, die praktisch jeder dem Gebäude zugeschrieben hat. Und es gibt eine Spannung, oder? Und diese Spannung hat mich eigentlich interessiert.
In den 1830er Jahren herrschte wirtschaftliche Not, auch in Liechtenstein, nicht so bei Alois Schlegel. Er ließ das Hagenhaus, die ungewöhnlich große Hofstadt, errichten. Ein klassizistisch gestaltetes Doppelwohnhaus mit ungewöhnlich großer Scheune, einem Waschhaus und einem kleinen Holzhäuschen, das wohl auf die Vereinstätigkeit von Schützen schließen lässt. Alle Gebäude sind wohlproportioniert und die Wohnhäuser reich ausgestattet. Im Erdgeschoss waren hier einst Geschäfte, Werkstätten und lange Zeit die Poststelle Liechtensteins untergebracht. Im ersten und zweiten Stock waren die Wohnräume mit bürgerlich großzügigen Esszimmern. Bei der Sanierung wurde das meiste erhalten, Böden, Türen, Kachelöfen und Neues entdeckt.
Trotz Gutachten ist natürlich vieles unbekannt gewesen. Ich vergleiche es immer mit Archäologie. Es ist eigentlich eine Art Archäologie, obwohl es natürlich jetzt nicht aus dem Mittelalter oder aus der Antike kommt, 1837, klassizistisches Gebäude. Vieles überhaupt nicht dokumentiert ist, was in dem Haus vorgegangen ist oder auch wie es konstruiert ist. Die größte Überraschung, darüber gibt es eben keine Berichte, ist gesehen, dass man dann, nachdem wir das Holztäfer entfernt haben, das nicht historische Holztäfer, dass da sehr viele Farbschichten vorgekommen sind. Und das Interessante ist dann gesehen, dass man dann als Schicht Nummer 2, chronologisch gesprochen, hat man dann Anstriche, Malereien gefunden. Verschiedenste Malereien in allen Räumen, die ja zur Hauptstraße rausgegangen, also der repräsentativen Räume, die sind alle reich bemalt gewesen. Und das ist ein langwieriger Entdeckungsvorgang gewesen, weil das ist ja nicht wie ein offenes Buch, wenn die da nur minimalste Flächen freigelegt durch diese 10 Schichten und den hat man dann eben diese schöne Schicht mit den Malereien entdeckt. Das ist wohl die größte Überraschung gewesen.
Sobald klar war, dass der Hagenhof aus seinem Dornröschenschlaf geholt werden sollte, gründete die Gruppe von Privatpersonen eine Stiftung und sammelte rund 17 Millionen Euro. Mit der Musikakademie war eine sinnvolle Nutzung gefunden. Und so sind aus den einst bürgerlichen Repräsentationsräumen Wohn- und Proberäume für Studierende und Lehrende geworden. Markus Büchel.
Man hat müssen eine überzeugende Nutzung finden. Und ich habe dann die Musikakademie, die in Endeln ist, gefragt, auf Anregung meiner Frau, ob sie zufälligerweise Bedarf haben nach einer Liegenschaft, nach einem Campus. Übrigens, das ist deshalb gesehen, unter unserem Küchenfenster sind immer Celli mit Beinen vorbeimarschiert, das hat sie beobachtet. Und die Celli mit Beinen, das ist wirklich wichtig, das ist eine logische Überlegung gewesen. Wenn sie von A nach B gehen, könnte es sein, dass die ein logistisches Problem haben. Und genau das ist richtig gewesen. Die haben keine richtige Bleibe gehabt, keinen Campus. Und dann gesagt, sie seien auf der Suche nach einem. Und dann sind wir, dann gesagt, ja, wir hätten vielleicht etwas für euch. Und dann haben wir das mal angelagert mit dem Geschäftsführer und dem Präsident. Sind in dieses Stennihe mit Traktor und vermüllt und so weiter. Und sind wir dort hingegangen, natürlich, das haben wir auch angeschaut, das war ja auch nicht sehr hübsch gewesen dahinter. Und dann hat dann der Geschäftsführer dann gleich ausgerufen, wo wir hingegangen sind, nach ein paar Schweigesekunden: Das ist ein Musiksaal.
Die Musikakademie verfügt also heute über einen Campus mit Büro, Wohn- und Hofhaus. Aus dem einstigen Ten wurde ein Konzertsaal. Trotz der Lage an der dicht befahrenen Straße mit wohlaustarierter Akustik. Dražen Domjanic, Leiter und Gründer der Musikakademie, schwärmt.
Musikakademie ist ein sehr junges Institut, erst 15 Jahre alt, aber mit unglaublich großen Resultaten. Damit die Rahmenbedingungen optimal sind, hätten wir noch etwas gebraucht. Und das Etwas haben wir jetzt. Also einmal sind wir Musiker hier und wir hatten unglaublich viele Konzerte schon in unserem Leben gespielt, organisiert oder selber durchgeführt. Also wir wissen schon, welches Saal wie klingt. Also das ist wie ein Doktor, wenn er einen Patienten sieht und sieht er diagnostische Bild, dann weiß er, was er zu tun hat. Und so sind wir auch Musiker. Wir können schon ungefähr sagen, wann eine Akustik gut sein wird. Es muss hold sein, es muss hoch sein, es muss ungerade Formen sein, es muss Reflexionmöglichkeiten geben. Und das haben wir hier auf der ersten Punkt gesehen.
Der Rest ist also Planung. Das baugeschichtlich bedeutende Gebäude klug ins Heute holen und gleichzeitig einer speziellen Nutzung gerecht werden, war willkommene Herausforderung, wie Anton Nachbauer von Czukrowicz Nachbauer Architekten ausführt.
Die Idee und das Konzept, das hinter diesem neuen Ensemble steht, ist, dass wir diese drei denkmalgeschützten Gebäude, die es hier bereits gegeben hat, mit dem Wohnhaus, mit dem Stallgebäude und mit dem kleinen Waschhäuschen, dass wir das durch ein viertes, das sogenannte Hofhaus, ergänzt haben und durch diese Komposition eine neue Mitte geschaffen haben, als zentrale Schnittstelle, als Treffpunkt für Studenten, Professoren, für Besucher, weg von der lauten Straße. Und dass wir probiert haben, auch uns mit diesem neuen Gebäude, mit diesem vierten Ensemble, Teil des Ensembles, uns an die bestehende Materialisierung, an die bestehenden Proportionen, an die bestehenden Maßstäblichkeiten anzupassen, dieses Gebäude daraus zu entwickeln und auch in der Gestaltung zwar sichtbar machen, dass es aus der heutigen Zeit kommt, aber dass das vielleicht erst auf den zweiten Blick wahrgenommen wird. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich für diese Wahrnehmung als Einheit, als ein Ensemble. Es ist schön, wenn man etwas hat, auf dem man aufbauen kann. Wenn es einen Bestand gibt, wenn es sowohl baulich als auch historisch in der Geschichte vom Inhalt her, an dem man sich orientieren und weiterbauen kann, transformieren kann in die neue Zeit. Und das haben wir hier mit dem Hagenhaus natürlich gefunden, dass da ganz viel Geschichte ist, eine Bausubstanz, die im Kern noch intakt war und die wir dann auch gemeinsam mit Bauherr, mit Denkmalschutz dann auch analysiert und fast filetiert haben, eben bis zur letzten Malschicht. Ich denke, das hilft uns dann auch, eine Geschichte zu erzählen und weiter zu erzählen und weiterzuführen. Und ich denke, das spürt man diesem Projekt auch an.
Auch die Außengestaltung wird dem kulturellen Erbe gerecht. Apfel-, Wein- und Kräutergarten sind Rahmen für die Gebäude wie einst. Um Chancen und Potenziale für die Vorarlberger Kinolandschaft ging es am vergangenen Montag in einer Tagung des Landes Vorarlberg mit 40 Kulturschaffenden im Andelsbucher Gasthaus Jüßler. Manfred Hellriegel, der im Auftrag des Landes eine Studie zum Thema Zukunft Kino erstellte, betont, dass die Filmclubs künftig auf eine Bündelung der Kräfte durch ein zentrales Programmkino setzen. Auch die Neuausrichtung des Metro-Kino Bregenz als zentrales Programmkino wurde thematisiert. Parallel dazu soll das Metro-Kino zum attraktiven Verweil- und Kulturort mit Live-Veranstaltungen umgebaut werden. Außerdem könnte dort auch eine landesweite Koordinations- und Vernetzungsstelle für alle Filmclubs, ein Kino-Hub, entstehen. Und wir bleiben beim Thema Kino. The Apprentice, also der Lehrling, so hieß von 2004 bis 2017 eine US-amerikanische Fernseh-Reality-Show, in der Donald Trump als Gastgeber, aber auch als Juror mitwirkte. Den Titel der Show hat sich nun auch ein Kinofilm zu eigen gemacht, in dem die Anfänge des Immobilienunternehmers Trump in den 1970er Jahren als prägende Jahre für seine Persönlichkeit gezeigt werden. Trump selbst ist über den Film nicht gerade amüsiert. Seine Anwälte drohten bei der Premiere heuer in Cannes mit rechtlichen Schritten. Ab jetzt läuft der Film in den heimischen Kinos, Arnold Schnötzinger berichtet.
Die erste Regel lautet: Angriff, Angriff, Angriff. Die zweite: gib nie etwas zu, sondern streite immer alles ab. Und schließlich:
Regel Nummer 3. Egal was auch passiert, du beanspruchst den Sieg und gibst nie eine Niederlage zu.
Der Mann, den diese Regeln berühmt und berüchtigt gemacht haben, heißt Roy Cohn, New Yorker Anwalt, der bekannte Mafiosi wie John Gotti und Fat Tony Salerno zu seinen Mandanten zählte. In den 1970er Jahren nimmt er den jungen Donald Trump nicht nur juristisch unter seine Fittiche.
Der Roy Cohn, bekannt aus sämtlichen Zeitungen und so?
Ganz recht, der Roy Cohn aus sämtlichen Zeitungen, genau.
Ja, Sie sind skrupellos.
Ich bin skrupellos, ja. In der Tat.
Roy Cohn wird zum Vorbild in allen Lebenslagen. Trump, der filmtitelgebende Apprentice, also Lehrling. Der Film konzentriert sich auf die frühen Jahre in Trumps Unternehmerkarriere. Ein anfangs schüchterner Donald wird zur Speerspitze des Raubtierkapitalismus. Roy Cohn, sein Mann für das sehr Grobe. Erpressung der Politik, perfide Steuervermeidung, Manipulation der Medien, vulgäre Ansagen und rassistische Beschimpfungen, auch vor Gericht.
Bitte gestatten Sie, Adrian Green, die Frage zu beantworten.
Ich sah schon Puerto Ricaner, die weißer waren als mein Hintern nach einem harten Winter.
Sein Film handle vor allem von einem System und wie sich Macht dieses Systems bediene, meint Regisseur Ali Abbasi.
This is a movie about a system and the way the system works and the way the power runs through the system.
Ich gebe dir 50.000 als eine Art Geschenkbonus. In zwei Tagen ist die Hochzeit.
$100.000 auf meinem Konto vor der Hochzeit.
75.
Trumps geschäftliche Erfolgsmentalität, Marke Roy Cohn, wird im Film auch zum Spiegel privater Eskapaden. Familie wird nur so lange respektiert, solange sie nicht im Weg steht. Eine Ehe als Inszenierung für die Öffentlichkeit, Eitelkeiten und Schönheitsoperationen, schließlich die Entfremdung von seinem Mentor, als dieser mehr lästig als nützlich ist. Was zählt da schon? Eine Vereinbarung aus der Vergangenheit.
Du zahlst es mit deiner Freundschaft zurück. Quid pro quo. Du bist ein Freund für mich, ich bin ein Freund für dich. Das ist der Pakt, klar?
Ikonische Figuren auf den Boden der Realität zurückholen, sie also wieder als menschliche Wesen darstellen, das wäre die Absicht seines Films, so Ali Abbasi.
It is about taking these icons down to earth, deconstructing that mythological image into human beings.
The Apprentice fungiert und funktioniert vor allem als griffiges Porträt einer Charakterbildung. Déjà-vu-Erlebnisse sind garantiert. Und dann war da ja noch, in Anlehnung an Ronald Reagan, noch was.
Wir haben einen brandneuen Kampagnen-Slogan. Let's make America great again.
Mir gefällt das mit dem again.
I am a filthy liar, I am a dirty swine, a
on the altar of greed I pray. I wanna be your neighbor, I'm looking for that street. You've got to show me the way. Take me to Pig Street. Take me to Pig Street. Take me to Pig Street. Take me to Pig Street, neighborhood. Come on, show me the way. Take me down to the market, I sell them anything. I sell them bacon, yeah, I sell them mud. I'm gonna take my pennies and build a slaughterhouse. Show me the money and I'll show you the blood. Take me to Pig Street. Take me to Pig Street. Take me to Pig Street. Take me to Pig Street, neighborhood. Come on, show me the why. Come on. Make me a billionaire. Teach me the magic words to make the deals. Teach me how to squeal. Take me to Pig Street. Take me to Pig Street. Take me to Pig Street. Take me to Pig Street, neighborhood. Take me to Pig Street. Take me to Pig Street. Take me to Pig Street. Take me to Pig Street, neighborhood. Come on, show me the way. Come on, cast your pearls before this swine.
Der Rheintaler Kulturpreis Goldiger Dörker geht ans Jüdische Museum Hohenems. Der Preis geht erstmals an eine Institution und ausgezeichnet wird die kluge und mutige Museumstätigkeit zu relevanten Themen, die unsere Gesellschaft kontrovers diskutiert. Flucht, Migration, Identität, Krieg, das interreligiöse Zusammenleben und die länderverbindende Wirkung. Davon profitiert das St. Galler Rheintal konstant, denn die im Jüdischen Museum Hohenems verhandelten Themen gehen alle an, heißt es in der Aussendung der Rheintaler Kulturstiftung. Der Preis wird am 8. November in Herbruck vergeben. Die Laudatio hält der St. Galler Theater- und Filmregisseur Milo Rau, der inzwischen auch Intendant der Wiener Festwochen ist. Wir gratulieren dem Jüdischen Museum recht herzlich zum Preis und passend zum Thema hören Sie heute wieder einmal eine Fluchtgeschichte aus dem eben ausgezeichneten Projekt Über die Grenze. Dieses interdisziplinäre Kultur- und Tourismusprojekt hat der Direktor des Jüdischen Museums Hanno Löwy initiiert. Seit dem Sommer 2022 kann man entlang des Radwegs am Rhein vom Bodensee bis zur Silvretta an 52 Hörstationen die Fluchtgeschichten vieler Menschen zwischen 1938 und 1945 erkunden und nacherleben. Allein 17 Hörstationen befinden sich im St. Galler Rheintal. Heute hören Sie die abenteuerliche Fluchtgeschichte von Ernst Eisenmeier.
Ernst Eisenmeier hat es fast geschafft, doch die Schweizer Polizei schickt ihn zurück. Drusentor, September 1938.
Zwei meiner jüdischen Schulkameraden hatten es rechtzeitig in die Schweiz geschafft, bevor die Schweizer die Grenzen für uns praktisch schlossen. Doch wir gerieten in eine verzweifelte Lage. Einige unserer Nazi-Schulkameraden hatten uns gewarnt, als wären Warnungen notwendig gewesen, dass sich unsere Situation mit Sicherheit weiter verschlechtern würde. Also begannen wir, über die Möglichkeiten, das Land zu verlassen, nachzudenken. Wir klapperten eine Botschaft nach der anderen ab, Vertreter von Ländern der ganzen Welt. Die Antwort lautete immer gleich: Nein. Kein Geld, keine ordentlichen Papiere. Was hatten wir schon zu erwarten? Ich war in Kontakt geblieben mit den beiden Freunden, die es nach Zürich geschafft hatten. Sie schlugen vor, ich solle den Weg über ein ziemlich schwieriges Gebirge an der Grenze, das Rätikon, wagen, um in die Schweiz zu gelangen. Es klang nach einer guten Idee. Wir hatten ohnehin nichts zu verlieren. Zumindest dachten wir das, also versuchten wir es zu zweit, ihnen zu entkommen.
Gemeinsam mit einem gleichaltrigen Verwandten, einem entfernten Cousin namens Hans Reiß, plant der 17-jährige Ernst Eisenmeier in Wien im Spätsommer 1938 seine Flucht. Sie würden sich als Wanderer ausgeben. Viele Jahre später schreibt Ernst Eisenmeier in England seine Erinnerungen nieder. Manches darin gibt Rätsel auf. Erinnerungen sind kein verlässlicher Freund. Wie sie ihr Ziel erreichen, ist unklar.
Wir fuhren die ganze Nacht durch in den Westen Österreichs. Doch wir stiegen rechtzeitig vor der Grenze aus dem Zug, um den Verdacht nicht auf uns zu ziehen. Wir waren ja umgeben von Polizisten und Uniformierten. Man könnte es fast farbenprächtig nennen. Anschließend setzten wir uns in einen Linienbus in ein Tal hinein, wo wir in einem kleinen Gasthaus über Nacht blieben. In einem Dorf prangten Fahnen über der Straße. Sie wirkten beinahe gebieterisch. Juden sind hier nicht erwünscht. Wir mussten es trotzdem versuchen.
Eine Busfahrkarte dieser Reise hat Eisenmeier behalten. Doch die zeigt als Ziel Galtür. Einen ganzen Tag seien sie gewandert hinüber in ein anderes Tal, dann die Nacht im Freien verbracht. Am frühen Morgen brechen sie wieder auf. Seine dramatische Schilderung macht aus der Flucht ein spannendes Abenteuer.
Das Tageslicht reichte gerade, um die Karte zu lesen, um die Lage des Terrains zu überprüfen. Meine geringfügige Bergsteigererfahrung kam uns zugute. Mein Cousin war nämlich noch nie höher als 1000 Meter, das ist die Höhe eines Berges nahe Wien, gestiegen. Er war auch nicht von der sportlichen Sorte. Wir waren immer noch unter der Baumgrenze und ich hatte mir die Route zur Grenze ausgedacht. Wir hatten bereits ausgemacht, dass wir unsere Schweizer Freunde an der Südseite der Sulzflut treffen würden. Alle Details waren schon auf Postweg vereinbart worden. An diesem Tag sollte der Plan nun Wirklichkeit werden. Gefährlich aussehende Felswände wurden eben von den ersten Sonnenstrahlen erhellt. Es war atemberaubend anzusehen und der Gedanke an den Anstieg vor uns raubte uns auch wirklich den Atem. »Müssen wir da drüber?«, fragte mein Cousin ein wenig keuchend, als wir uns dem Gletscher näherten. »Ja, genau da. Und unsere Freunde werden uns auf der anderen Seite erwarten«, antwortete ich, »um sowohl ihn als auch mich selbst zu ermutigen, ohne auch nur einmal an Umkehr zu denken.« Obwohl ich langsam erkannte, dass unser Vorhaben alles andere als einfach sein würde.
Auf der anderen Seite des Drusentors treffen sie, so schreibt Eisenmeier, tatsächlich auf die Freunde. Ein Foto zeigt die beiden Flüchtlinge bei einer Rast, die Sulzflu von Süden gesehen im Hintergrund. Doch Eisenmeiers Fluchtgeschichte ist damit nicht zu Ende. Am Bahnhof unten im Tal werden sie von der Polizei angehalten. Statt den Zug nach Zürich besteigen zu können, werden sie verhört und schließlich zurück ins Deutsche Reich abgeschoben und zurück nach Wien geschickt. Noch einmal wagt Eisenmeier einige Wochen später einen Fluchtversuch über die Grenze nach Frankreich und findet sich nach dem Novemberpogrom in Dachau wieder, so wie tausende jüdische Männer, die ins KZ deportiert werden, um ihre Ausreise zu erzwingen. Ein englisches Visum ermöglicht Eisenmeier schließlich die Emigration nach England, wo er den Krieg in 5 verschiedenen Internierungslagern verbringt. Eisenmeier studiert schließlich Kunst und wird als Maler und Bildhauer tätig. Nach Jahren in England, Italien und Amsterdam kehrt er schließlich zeitweise auch nach Wien zurück, wo er 2018, 97-jährig, verstarb.
Wie können Kinder starke Persönlichkeiten werden? Was muss man ihnen dafür auf den Weg mitgeben? Darüber spricht in Fokus der Erziehungswissenschaftler und Psychotherapeut Christoph Kolbe aus Hannover. Er ist Existenzanalytiker und will insofern Impulse existenzieller Pädagogik geben. Er sieht gewisse Bedingungen für die Persönlichkeitsförderung. Kinder sind, wie jeder Mensch, darauf angewiesen, in ihrer Einmaligkeit und Einzigartigkeit gesehen und erkannt zu werden. Kinder brauchen das Gegenüber, das sie spiegelt. Sie brauchen Rückmeldungen.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich so unterwegs bin und wenn ich ein wenig hinhöre, wie Menschen sprechen, dann hört man eine Klage sehr häufig und das ist die Klage, man erhalte zu wenig Wertschätzung für das, was man tue. Also wenn ich in Unternehmen unterwegs bin und so weiter, sind viele in der Situation, dass sie beklagen, Sie würden einen unglaublichen Einsatz leisten und viel zu wenig Wertschätzung erhalten. Das ist, glaube ich, ein Dauerthema, das man in unserer Gesellschaft immer wieder zu hören bekommt. Und deswegen sagen Sie, dass es Sie verletze, dass Ihnen so wenig Wertschätzung entgegengebracht werde, die Welt sei kalt und alles sei so funktional. Meistens wird dieser Gedanke der mangelnden Wertschätzung interessanterweise als Vorwurf an andere geäußert. Also in der Regel sind es die anderen, die diese Wertschätzung nicht bringen. Die müssten mehr tun und dann würde man all das, was man täte, mit mehr Freude tun und man sei motivierter. Das Interessante ist, ich habe noch nie die Frage gehört, wie bringe ich eigentlich Wertschätzung gut zum Ausdruck? Wie kann ich selber besser Wertschätzung geben? Das ist interessanterweise ein Gesichtspunkt, der kaum gefragt wird. Vielleicht ist er in Ihrem Bereich, wo Sie trainieren und wo Sie Menschen begleiten, natürlich eine ganz zentrale Frage. Wie gebe ich Rückmeldung, sodass es anspornt? Aber wie mache ich das in einer Weise, dass ich damit den Menschen erreiche und ihn nicht verletze und so weiter? Das sind ja die spannenden Fragen, die da mit drin hängen. Viele wissen natürlich, dass man Wertschätzung zu geben hat. Auch viele Pädagogen bekommen das gelehrt, dass das zu einer guten Entwicklung gehört. Und manche Menschen gewöhnen sich eine Form sehr unechter Wertschätzung an. Das sind dann so Floskeln, die man lernt und noch sagen muss und soll, damit es doch ein nettes Miteinander ist. Ich habe da gibt es witzige Geschichten, dass Menschen plötzlich sagen, oh, ich habe noch vergessen, meine Wertschätzung auszudrücken und kurz zurückkommen und sagen, ich danke auch herzlich für alles, was gewesen ist und so weiter. Ja? Und dann spüren wir alle, da ist, glaube ich, eine echte Intention drin, das würde ich schon sagen. Aber brauchen wir so eine Wertschätzung? Ja? Und dann wird Wertschätzung zum Prinzip und damit verliert es die Echtheit, die eigentlich eine wichtige Bedingung ist. Und dann werden Sie das kennen, es gibt noch eine andere Beobachtung, nämlich, dass es Menschen gibt, wo man den Eindruck hat, denen kann man nie genug Wertschätzung geben. Also man hat so das Gefühl, man muss den ständig über den Kopf streicheln. Und alles, was man tut, ist für den Moment eine Erleichterung, aber im Grunde beginnt man beim nächsten Mal wieder, als wenn nichts gewesen wäre. Ja, und dann spürt man bei sich selber vielleicht auch, puh, jetzt reicht's mal und mag gar nicht mehr so gerne Rückmeldung geben. Also das sind Menschen, die dann zum Beispiel sehr abhängig sind, Rückmeldungen bekommen zu müssen, damit sie überhaupt in guter Weise da sein können. Über diese Dinge möchte ich so ein bisschen reden, auch wo das herkommt und wie man damit umgehen kann.
Erziehung ist die Fähigkeit, einem Kind zu begegnen. Erziehung ist kein Konzept. Erziehung lebt maßgeblich vom Dialog, sagt Erziehungswissenschaftler und Psychotherapeut Christoph Kolbe. Die Fokussendung mit ihm bringen wir am Samstag ab 13 Uhr bei Radio Vorarlberg. Tja, und das war's auch schon für heute. Jasmin Holz sagt danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstagabend. Aber bleiben Sie dran, gleich nach den Nachrichten geht's weiter mit den Österreich-Hits.
Alle Bilder in der Gräber tanzen, der Sand tanzt sowieso, tanzen sie zu wild. Oh, hey, oh. Dann fallen sie um wie Domino. Und mehr im Bastard tanzt Geld verwetten, man hat sie gleich ertappt. Das goldene Krokodil, oh, hey, oh. Das hat sie an Zigaretten geschnappt. Die gelungenen Typen mit der Shisha. Hey, oh, hey. Blonde Kellnerin tanzt mit dem Tableau das ganz Lokal. Sie läuft so toll, oh, ey, oh. Und bringt das Getränk auch am Schnall. Alle Schüler haben genug von Büchern und wenn das Metal, Punk und Rock. Und kommt der Gang, oh, ey, oh. Ganz so wie Ägypter und der Schock. Alle Göbel auf dem Marktplatz. Weho, 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 weho. Gehen wir die Ägypter. Gond wie de Ägypter. Abkackt, streckt der Rücken und Winkel ab die Hand, wie beim Militär. Oh, ey, oh. Stär und gerade, wenn man die kennt. So stutschen Dame, die sind grad alle im Donutladen dern. Sie singen fest, oh, ey, oh. Und haben bloß das Antons im Sern. Gendarme im Donutladen. Hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey, oh. Gehen wir die Ägypter. Und wir der Ägypter. Take.
matter. Stay calm, there's nothing about you to fear. Don't care about the weather. It's yourself you got to love, my dear. My love, please let yourself just go lean back and let your feet and flow. Taken the same way as Moses and angels. Did you aim to hold me land? Cause you're on the bed of five roses and angels carry you in hand. You're taken the same way as Moses and angels. Did you aim to hold me
fordert erneut NATO-Beitritt, diese bleibt vage. Formel 1 schafft Punkt für schnellste Rennrunde ab. Die Nachricht mit Paul Kerker. Die Ukraine besteht erneut auf einem NATO-Beitritt. In Brüssel hat Präsident Wladimir Selenskyj erklärt, die Ukraine verdiene es, NATO-Mitglied zu werden. NATO-Generalsekretär Mark Rutte stimmt in einer gemeinsamen Pressekonferenz zu, lässt aber Einzelheiten offen. Alexander Hecht berichtet.
Der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagt nur, dass ein Beitritt der Ukraine feststehe, lässt aber offen warnen. Auch die Lieferung von Langstreckenwaffen für den Kampf gegen Russland scheint kein Thema für die NATO-Staaten zu sein. Mehrmals hat Volodymyr Zelensky diese Forderung bereits erhoben. Jetzt ist sie Teil seines sogenannten Siegesplanes. Aber die NATO-Staaten fürchten eine Eskalation des Krieges. Als Druckmittel bringt der ukrainische Präsident die Wiederbewaffnung der Ukraine mit Atomwaffen ins Spiel. Die Ukraine hatte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auf Atomwaffen im Gegenzug für die Respektierung der eigenen Grenzen verzichtet.
Israel hat den Anführer der Terrorgruppe Hamas, Yahya Sinwar, getötet. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat vor etwas mehr als einer Stunde erklärt, Sinwars Tod sei Zeichen für den Niedergang der Herrschaft des Bösen der Hamas im Gazastreifen. Die Einwohner könnten sich von der Unterdrückungsherrschaft nun befreien. Sinwar war einer von drei Männern, die offenbar gestern im Süden des Gazastreifens durch einen israelischen Angriff umgekommen sind. Der Hamas-Führer gilt als Drahtzieher des Massakers in Israel am 7. Oktober des Vorjahres, das den Gaza-Krieg ausgelöst hat. In Wien ist vor kurzem die Viennale, Österreichs größtes Filmfestival, eröffnet worden. Bis 29. Oktober sind in 5 Festivalkinos in Wien zahlreiche Filme zu sehen, vor allem der Gewinner der Goldenen Palme von Cannes, Anora, sowie der Gewinner des Goldenen Löwen von Venedig, The Room Next Door von Spaniens Regista Pedro Almodóvar. In der Formel 1 wird ab nächster Saison der Extrapunkt für die schnellste Rennrunde abgeschafft. Der Internationale Automobilverband in Paris hat das vor kurzem beschlossen. Eine Begründung wurde nicht mitgeteilt. Seit 2019 bekommt ein Formel 1-Pilot einen Extrapunkt, wenn er die schnellste Rennrunde fährt und unter die besten 10 kommt. Das waren die Nachrichten mit Paul Kracker. Und nun zum Wetter.
Immer noch 20 Grad messen wir im Moment in Innsbruck. Grund dafür sind die Wolken und der Föhn, denn die verhindern eine starke Abkühlung. Morgen gibt es einige Nebel- und Wolkenfelder und vor allem von Vorarlberg bis in die Obersteiermark regnet es zeitweise. Längere sonnige Phasen gibt es morgen vom Flachgau bis ins Burgenland. Außerdem ist es wieder sehr windig und die Temperaturen erreichen meist 9 bis 18 mit Föhn bis zu 23 Grad. Ähnliche Höchstwerte gibt es auch am Wochenende. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
Österreich-Hits.
Bei Radio Vorarlberg.
Mit Uli von Belft.
Willkommen am Donnerstag. Heute sind wir wieder in rot-weiß-roter Stimmung in der kommenden Stunde. Viele neue Töne gibt's hier und natürlich auch die Klassiker. Fendrich, Danzer, Ambros. Zusammen Austria 3 und Sie starten in diese Sendung. Das Lied ist so ein bisschen melancholisch, doch auch positiv. So richtig schön. Manchmal denke ich nur an die. Kommt ursprünglich von Reinhard Fendrich. Jetzt mit Austria 3 und schön, dass Sie mir Gesellschaft leisten.
Vielleicht ist der Herr Level, vielleicht bist du allein. Ich denke mir oft, wo könnte es jetzt sein? Zeit hat alle Wunden, ob groß oder klein. Doch manchmal dann reißen die Bösen ein. Du warst so ganz in deinen Augen. Du wurdest so auf deiner Haut. Und dann das Gefühl, so zwischen Angst und manchmal denk ich noch an dich. Manchmal denk ich noch an dich. Du wolltest gerne froh sein, ich war noch kein Mann. Was lernt man schon aus Playboy und Quick? Du hast mir einfach genommen, wie es eine Mutter nur kann. Ich weiß noch, wie ich gewandt hab, vor Glück.